Diese Folge wird dir präsentiert vom 38. Fantasy Filmfest. Ab September ist es wieder soweit und das Festival findet in 7 deutschen Städten statt. Also bestimmt auch bei dir um die Ecke.
Ganz genau, in Berlin geht es los am 4. September, in Hamburg, München, Nürnberg und Stuttgart ab dem 11. September und in Frankfurt und Köln dann ab dem 18. September.
Auf dich warten bis zu 36 großartige Filme aus den Genrebereichen Horror, Arthouse und Sci-Fi. Das Fantasy Filmfest ist genau das Richtige für alle, die Filme lieben, die aus der Reihe tanzen und die einen besonderen Touch haben. Mit ganz viel Herzblut und natürlich mit viel Kunstblut präsentiert dir das Fantasy Filmfest Filme, die einfach fantastisch sind.
Und das Coole, du kannst sogar für manche Filme abstimmen, nämlich die, die für den Fresh Blood Award nominiert sind. Alle Infos dazu findest du online.
Ja, und dann gibt's da noch den Feelgood Award, der von einer 7-köpfigen Jury bestimmt wird. Und weißt du was? Ich bin eine davon.
Das ist wirklich der Hammer. Also Leute, das Fantasy Filmfest ein absolutes Muss für alle Kinofans.
Wenn du jetzt richtig Bock auf Kino und vor allem gute Filme aus aller Welt hast, dann check doch mal die Seite www.fantasyfilmfest.com. Ab dem 26. August kannst du dir da Tickets für die einzelnen Filme sichern oder dir noch schnell den Festivalpass holen und dir somit alle Filme reinziehen.
Die Creepy Hour sagt danke für die Zusammenarbeit und wir freuen uns schon riesig darauf, euch alle im Kino zu sehen.
Die Star FM Creepy Hour. Mit deinen Horror-Hosts Baby Blackcraft und Mistress Moriarty.
Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour.
Hallo zusammen.
We are back. Es war nur eine Woche, aber es fühlt sich an wie ein Monat.
Mhm.
Oder?
Ja, wir beide waren krank.
Ja, wie du vielleicht gehört hast.
Du hast es mitbekommen auf unseren Socials. In diesem Sinne auch gleich großes, großes Dankeschön für die ganzen Genesungswünsche. Wir hatten ja fast so ein bisschen Pipi in den Augen, ne?
Voll. Also wir waren ja beide irgendwie so am Rand der Verzweiflung, weil wir gemerkt haben, okay, es funktioniert nicht. Also wir haben ja sonst immer echt eine gute Vorplanung und gucken immer, dass es halt funktioniert. Und das hat irgendwie seit November 2020 immer wunderbar funktioniert. Und dann kommt da so ein Arschloch-Virus um die Ecke. Und ja, und dann haben wir irgendwie gemerkt, es ist schon Mittwoch. Wir glauben, das wird nichts mehr bis Freitag. Ich war in Quarantäne, du konntest nicht aufstehen.
Richtig.
Also für alle, klar, wir hatten Corona, also es war eine etwas dumme Geschichte.
Ach, das war wirklich, wirklich blöd. Vor allem, Bibi, du bist ja sowieso der Wahnsinn überhaupt, was Vorbereitung angeht und alles drum und dran. Also das finde ich sowieso immer ganz toll. Und meintest dann auch noch zu mir, ja komm, wir nehmen das alles auf. Du bleibst einfach nur im Bett und gehst ans Telefon. Und ich sage, ey Bibi, es tut mir leid, ich kann nicht. Mein Kopf explodiert, ich kann nicht denken, ich kann nicht mal 5 Minuten am Stück reden. Es tut mir total leid.
So erwischt hat, ne?
Ja. Aber sind wir beide wieder fit? Größtenteils?
Ja, einigermaßen. Deswegen gibt es heute auch mal so eine bisschen andere Folge noch, was wir eigentlich davor schon geplant hatten, aber da unsere Aufmerksamkeitsspanne und auch unsere Stimmen noch etwas angeschlagen sind, haben wir uns heute für die Variante entschieden. Ja, aber wie gesagt, total krass, wie viel Nachrichten da gekommen sind. Also wir haben es ja dann am Mittwoch gepostet und ich habe schon damit gerechnet, dass ein oder andere vielleicht so sagt, so oh, voll scheiße oder keine Ahnung. Aber
gar nicht, ja.
So viel Verständnis, so viele liebe Worte, so viele Grüße und immer war so, Gesundheit geht vor. Also wir sind ja beide hier geboostert, ne? Also wir haben ja eigentlich alles, was man braucht. Sind auch sehr froh drüber, dass wir das hatten, weil wenn man sich das jetzt mal so anguckt, was da los war, glaube ich, hätte schon wesentlich schlimmer kommen können.
Mhm.
Kurz um aufzuklären, ich hatte den positiven Corona-Test.
Ich nicht.
Wissi nicht. Und auch mein erster PCR-Test war negativ. Ich habe dann weiter getestet über Schnelltests und konnte dann nochmal einen PCR-Test machen, der dann letztendlich auch positiv war. Und ich habe, nachdem du dann gesagt hast, hey, dir geht's auch schlecht und unsere Symptome eigentlich komplett identisch waren, bin ich so davon ausgegangen, dass du es auch hast, aber dein Test hat nicht angeschlagen, ne?
Überhaupt nicht. Also der Schnelltest, ich habe jeden Tag einen gemacht, der war immer negativ und ich hatte dann auch Anfang der Woche bei meinem Hausarzt angerufen, habe dem das halt geschildert, dass es mir ganz schlecht geht, ich fast nicht aufstehen kann. Und dann hieß es, ja, ist gerade schlecht, PCR-Tests und so, keine Kapazitäten, ich soll doch in ein Testcenter fahren. Und mein Arzt und auch tatsächlich viele in meinem Bekanntenkreis haben mir immer wieder erzählt, dass die Schnelltests alle negativ waren und der PCR-Test letztendlich dieser Wert nur ganz, ganz gering war. Und dann, meinte mein Arzt auch, ja, er geht davon aus, dass es bei mir genauso sein wird. Dann war ich da beim PCR-Test. Das war ganz, ganz strange, weil der Mann, der den durchgeführt hat, ich hatte ja schon mal einen, ganz zu Beginn. Und von daher wusste ich, wie das funktioniert. Die sind mir da quasi bis zur Leber runter und dann am Schluss nochmal linkes Nasenloch hoch bis zum Gehirn, wo ich mir dachte, Alter, was ist denn jetzt los? Und bei diesem PCR-Test, der hat das Steckerle fast nicht mal in den Rachen rein. Ja. Ganz kurz und dann war es wieder. Ja, also ciao, hier ist der Zettel mit dem Code. Ich sehe, ja, Moment, sie waren doch überhaupt nicht drin. Ja, ja, ich weiß schon, was ich mache. Tschüss. Und hat das Fenster zugeklatscht.
Und dann hat es ewig gedauert, bis du dein Ergebnis bekommen hast.
Über 48 Stunden. Und das war negativ. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, war es negativ oder vielleicht doch positiv und einfach falsch getestet?
Alles möglich, ne?
Ja.
Und jetzt sind wir ja mittlerweile so weit, man kann ja gar keinen PCR-Test jetzt mehr machen, ne? Also es wird dir ja quasi gar nicht mehr ermöglicht. Wir haben jetzt immer ganz fleißig selber noch getestet und so. Ich konnte mich dann auch irgendwann freitesten. Also
Gott sei Dank,
ich war relativ schnell wieder negativ. Aber es ist wirklich krass. Hätten wir nicht gedacht, dass uns das dann irgendwie so außer Gefecht setzt, weil ich durfte ja das Haus nicht verlassen, du lagst flach. Ich muss schon sagen, also Konzentration und so ging schon auch flöten. Also es war nicht schön und wir hoffen wirklich, dass es dir erspart bleibt. In dem Sinne, ja, also das war unsere Krankengeschichte von dem ersten Ausfall.
Was macht denn dein Geruchs- und Geschmackssinn mittlerweile?
Ja, ist immer noch nicht so geil.
Immer noch nicht?
Ist immer noch nicht so cool. Also das Lustige ist ja, ich bin ja so ein total olfaktorischer Mensch. Also ich habe ja zu Hause in jedem Scheißraum ja diese Duftstäbchen und Kerzen. Diesen Steckdo überall und gebe eine Unsumme an Geld für Duftkerzen aus.
Und nachvollziehbar.
Und rieche ich alles nicht mehr. Also das heißt, wenn ich meine Lieblingsduftkerze aufmache, wenn du nur mal den Deckel runter machst, dann erfüllt sich schon der ganze Raum mit dem Duft. Wir hatten die letztens 3 Stunden brennen und dann war ich voll sauer und habe sie wieder ausgeblasen und meinte zu meinem Freund, die riecht nicht mehr. Und dann hat er gemeint, doch, die riecht schon, du riechst es nur nicht. Und so geht's mir mit allem gerade. Also ich bin zum Beispiel auch ganz empfindlich bei Zigarettengeruch. Ne? Also wenn jemand raucht oder ich jetzt bei irgendjemandem stehe, ich rieche es dann schon den ganzen Tag, dass jetzt da neben mir geraucht worden ist. Nichts. Gar nichts.
Schon gruselig, oder?
Ja, also ich hoffe, dass es wiederkommt. Wäre echt schade, weil ich esse wirklich gerne.
Hallo? Das ist natürlich wichtig, ja.
Ja, nee, aber ich denke, das ist einfach nur vorübergehend. Das ist ja auch immer noch so leicht schnupfig und die Stimme bricht ab und zu und kratzt ein bisschen. Ein bisschen sexy.
Sexy, tiefe Stimme.
Ja, aber wie gesagt, ich habe dich nicht beneidet um deinen Zustand, weil dich hat's ja wirklich dann erwischt.
Auch wenn es jetzt irgendwie eklig klingt, aber ich konnte wirklich nicht duschen.
Ja.
Es ging nichts. Also es war wirklich mal schnell irgendwie auf Toilette gehen.
Zurechtkommen.
Und dann was zu trinken holen, vielleicht 2 Mandarinen und dann wieder zurück ins Bett. Und dann nur gepennt und auch kein Fernseher, weil alles so laut war und der Kopf so wehgetan hat. Also es war ganz
aber
komisch.
Das mit den Kopfschmerzen und mit diesem Druck auf dem Kopf, das hätte ich auch nicht erwartet. Das ist so krass.
Es hat richtig pulsiert.
Richtig schlimm, ne? Und du weißt noch, als ich an dem Tag zurückkam, meinte, okay, jetzt geht's gerade richtig bergab. Ich habe eine 600er Ibuprofen genommen und die hat 4 Stunden nicht gewirkt.
Das ist der Wahnsinn, ne?
Und ich habe sonst nie Kopfschmerzen und es war wirklich nicht cool.
Nee.
Also sollte man echt nicht unterschätzen.
Und 2 Tage später ging's dann bei mir los.
Ja, also ich sage das ist 1000%ig war das so. Krasse Nummer und ich hoffe, wir sind jetzt durch damit.
Klopf auf
das
Holz.
Das darfst du nicht mehr machen. Da hat sich letztens jemand beschwert, dass sie im Wald laufen war, die Folge gehört hat, dann haben wir auf Holz geklopft und dann hat sie sich voll erschrocken. Tat mir ultra leid, aber
gern
ein bisschen
geschehen.
Lustig war es schon.
Ja, also bitte. Ich meine, wenn ich mit der Creepy Hour in den Wald gehe, ja, was erwarte ich da denn auch?
Stimmt auch.
Aber es ist schon die perfekte Location, oder?
Total. Also ich finde es ja eh immer schön, wenn sich Leute so atmosphärisch vorbereiten. Also wenn man uns irgendwo alleine mit hinnimmt. Was haben wir letztens noch für eine Nachricht bekommen? Da hat jemand, ich habe leider den Namen von ihr vergessen, aber die hat sich gemeldet, dass sie uns erst vor kurzem entdeckt hat, hat jetzt alles durchgesuchtet und an einem Tag war ihr Mann nicht da und sie musste alleine schlafen.
Ja, stimmt.
Und dann hat sie sich nicht mehr aufs Klo getraut und dann hat ihr Mann Creepy Hour Verbot erteilt. Sie hat es aber gebrochen, hat sie gemeint.
Yes!
Stehen auf dich, du kleiner Rebell.
Da musste ich auch sehr lachen. als ich das gelesen habe.
Ja. Aber das macht's eben aus, ne, mit der Creepy. Das einfach ist immer wieder schön zu lesen, was da so los ist. Was uns ja im Endeffekt auch zu unserer heutigen Folge bringt, denn heute haben wir ein bisschen was anderes geplant, nicht wahr?
Genau, es gibt eine sogenannte Update-Folge zu verschiedenen Fällen, denn wir bekommen, wie wir es gerade schon erzählt haben, immer wieder Nachrichten, und man diskutiert und uns werden Artikel zugeschickt und so weiter und so fort. Und dementsprechend gibt's heute mal Bits and Pieces aus allen möglichen Ecken.
Weil wir haben einfach schon so viel aufgenommen. Wir sind ja jetzt heute bei Folge 69.
Lala.
Och, ich habe Excel nicht gelacht.
Hätte eigentlich eine Fetischfolge werden müssen.
Das fällt uns jetzt auch früh ein, ne? Scheiße, ja dann. Gucken wir mal, 669 vielleicht.
Ja.
War ja so viel dabei, es war True Crime dabei, es waren historische Mörder dabei, es waren Serienkiller dabei. So viel drumrum, wo wir ja oft auch irgendwie noch, ja, wo uns noch so kleine Stückchen gefehlt haben, ne, oder wir auch gar nicht wussten, wie war es denn letztendlich, ne? Wir haben zum Beispiel über den Fall Gaby Petito berichtet, der ist noch gar nicht so lange her. Das war die YouTuberin, die mit ihrem Verlobten Brian Laundrie durch die USA gefahren ist in ihrem Van. Und ja, beide wurden tot aufgefunden. Sie wurde klar identifiziert und als stranguliert eingeordnet. Und von Brian hat ja ganz lange die Spur gefehlt, bis er dann auch entdeckt wurde, tot. Und man wusste nicht, ne? Also wir haben damals über so viele Sachen berichtet und da gab es ja so viele Theorien dazu. Haben seine Eltern damit beigetragen? Hat er sich in einem Bunker unter einem Gartenbeet versteckt?
So cool, ja.
Also da gab es ja so viele Theorien. Mhm. Oder war da vielleicht auch noch jemand anderer involviert? Und wir hatten damals ja auch die Info, es wurden die letzten Gegenstände von Brian Laundrie gefunden, also seine persönlichen Gegenstände. Das war ja aber alles im Wasser, genauso wie seine Leiche. Und man war sich nicht so ganz sicher, gab es vielleicht ein Geständnis, gab es irgendwelche Indizien, die dazu führen könnten, zu wissen, was ist denn passiert. Und tatsächlich gab es von FBI-Ermittlern jetzt endlich die Klarheit oder die Gewissheit, es gab ein schriftliches Geständnis im Fall Petito. Also im Notizbuch von Brian wurde dessen Geständnis entdeckt. Und es war so lange unklar, was genau passiert ist. Es wird sich auch nicht mehr ergeben. Aber er hat eben geschrieben, er bekenne sich zum Tod von Gaby. Also er war involviert und somit haben die Ermittler den Fall jetzt auch geschlossen und es gab eben keine weitere Person im Fall Petito, die irgendwas mit der Ermordung von Gaby zu tun hatte. Sehr spannend.
Spannend und schlimm genug, was da passiert ist, ne?
Total, aber ich glaube, das ist auch super wichtig für die Familie. Weil stell mir
dass
vor,
du einen Abschluss findest,
du,
natürlich.
Du gehst die ganze Zeit schwanger mit dem Gedanken, vielleicht war ja doch noch jemand involviert. Vielleicht läuft da draußen noch jemand rum, der am Tod meiner Tochter oder meiner Schwester oder, weißt du, was ich meine,
ja,
involviert
ganz
war.
Klar.
Und deswegen, glaube ich, ist es ein guter Abschluss für die Petito-Familie. Aber glaubst du auch, dass es aus dem Affekt raus passiert ist?
Ja, er hatte ja schon so eine Neigung.
Also
ne?
Ich glaube nicht, dass er mit dem Vorsatz, sie umzubringen, an einem Tag aufgestanden ist. Ich glaube, es ist einfach eskaliert und dann ist er wie so oft wahrscheinlich zuvor schon handgreiflich geworden und hat dann zugedrückt. Also es wäre meine persönliche Einschätzung.
Kann gut
von
sein.
Von der Geschichte, auf jeden Fall, ja.
So viel zu unserem aktuellsten True Crime Fall, der ist damit aufgelöst. Aber kommen wir doch nochmal zu einem älteren Fall und zwar zu Jack the Ripper. Wir haben hier auch in den letzten Monaten noch Nachrichten bekommen, wir haben mit Hörern gechattet, wo es dann hieß hier und da und wir haben ja auch in der Folge schon einige Vermutungen gehabt und hin und her diskutiert. Deswegen heute nochmal ein Update zu Jack the Ripper. Wir hatten ja letztendlich keine Ahnung, wer er letztendlich war, aber es gab da ja einen DNA-Test. Ne? Ich meine, es ist lange, lange her, über 150 Jahre. Es wurde auch immer wieder vermutet, da haben wir auch mit dem einen Hörer, mir fällt der Name gerade nicht mehr ein, viel geschrieben, ob denn H.H. Holmes
stimmt, die
da genau mit drin ist, dass H.H. Holmes und Jack the Ripper ein und dieselbe Person waren. Im März 2019 gab es da ja einen Namen, der wurde ja schon mal veröffentlicht in einer Fachzeitschrift und daraufhin wurde eine Untersuchung durchgeführt, eine forensische Untersuchung. Das Ganze unter der Leitung von Cheri Lou Halen von der John Moores Universität in Liverpool und David Miller von der Universität in Leeds. Es gab ja diesen Schal, den Schal von Catherine Eddowes, den die ja am Tag ihres Todes getragen hat. Und der wurde auf DNA-Spuren untersucht. Catherine war ja das vierte Opfer von mindestens 5. Du erinnerst dich vielleicht in der Folge, das waren ja The Five, die 5.
Stimmt, so
also die Opfer überhaupt. Und Catherines verstümmelter Körper wurde in der Nacht vom 30. September 1888 gefunden. Das Ganze in London natürlich, wie die anderen Fälle auch, hier im Stadtviertel Aldgate. Die Forscher haben auf jeden Fall auf diesem getragenen Schal Blut- und Spermaspuren gefunden und haben die untersucht, die DNS mütterlicherseits, mit Proben von lebenden Nachkommen verglichen, und zwar lebenden Nachkommen von Aaron Kosminski. Das war ja einer der Verdächtigen.
Den Namen kannten wir, genau.
Genau. Und der Vergleich soll eindeutig gewesen sein. Also es war dann so mit der fehlende Beweis. Wir haben ja, du hast es gerade schon gesagt, in der Folge über ihn gesprochen. Es war ja einer der Hauptverdächtigen von Scotland Yard. Der war damals noch relativ jung, Anfang 20, war Friseur oder besser gesagt Barber.
Die Steilvorlage für Sweeney Todd.
Ja. Und Kosminski wurde ja damals mit einem Opfer gesehen, kurz bevor das Opfer ermordet wurde. Und der Zeuge damals, vielleicht erinnerst du dich, der hat ja die Aussage zurückgenommen und dementsprechend gab es dann überhaupt keine Beweise mehr.
Kam er nochmal davon, ja.
Ne? Er kam aus dem Schneider und er soll ja auch an Halluzinationen und Paranoia gelitten haben. Ich meine, das ist auch nicht witzig.
Nee, und könnte ja auch dafür sprechen, ne?
Genau. Mhm. Er wurde ja dann noch immer wieder in psychiatrische Kliniken eingeliefert, eingewiesen, wo er dann auch 1919 eigentlich viel zu jung verstarb, im Alter von 53 Jahren. Das auch völlig verwirrt, völlig gaga.
Ja.
Ja, aber könnte natürlich gepasst haben, vor allem, weil es danach halt mit den Morden aufgehört hat.
Genau, man weiß ja nicht, wie oft er dann eben in so psychiatrischen Einrichtungen war. Vielleicht wurde ihm da ja auch anfangs dann geholfen, auch wenn er wieder rauskam, dass es deswegen somit keine weiteren Opfer gab.
Ja.
Aber es ist alles Möglichkeiten und Spekulationen.
Voll. Ich erinnere mich auch noch an Hörerin Sarah, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, die meinte ja auch, ob nicht mehrere involviert waren, was ja auch immer wieder ein Punkt war. Also es heißt zwar, okay, Kosminski war Jack the Ripper, aber hier und da, es hat einfach so dieses,
das gibt's aber bei ganz
mystische irgendwie, und dadurch, genau, dass es halt historisch ist, also trotz allem wird immer noch gemunkelt, gibt's immer noch verschiedene Theorien, und ich finde aber, das ist es, was es auch so schön macht.
Ja, und vor allem, es bleibt halt einfach so mystisch, weil es wird niemand mehr aufstehen und sagen, wie es wirklich war. Also ja, die Zeit ist ja einfach, die Zeitspanne ist zu groß.
Ja, und es gibt ja auch immer 150.000 Quellen.
Ja.
Also das ist ja auch, wenn wir Folgen haben, ich meine, es differenziert sich schon, ob du jetzt einen Mord hast, der 1980 stattfand oder halt 1800 schieß mich tot.
Es ist ja schon teilweise unterschiedlich, in welchen Ländern
Sachen
passieren, wie zugänglich da Unterlagen sind, wie weit die Recherche schon fortgeschritten ist, was andere Journalisten betrifft. Also es ist ja immer schwierig. Je mehr Zeit vergeht, desto schwieriger wird's, dann nochmal auch verifizierte Quellen zu finden. Ne? Also wie oft wir schon über Sachen gestolpert sind und dann so, Moment, da stand doch jetzt was anderes.
Mhm.
Und da dann rauszufiltern, wie es wirklich war und genau nichts anderes, ist ja die Arbeit von solchen Forschern. Also sehr schwierig.
Dann hast du die Quelle, die einen sagen, er ist in dem und dem Jahr geboren,
ja,
die anderen in dem und dem, er hat da geheiratet,
genau,
in einem anderen Buch heißt oder auf der anderen Seite heißt es wieder 2 Jahre später.
Ja, ne? Und das macht einen wahnsinnig bei der Recherche. Also es ist wirklich so. Nee, aber es bleibt nach wie vor spannend und ich glaube auch, es geht niemals so weit, dass in irgendwelchen Geschichtsbüchern später mal steht, Kosminski, Jack the Ripper, weißt du?
Mm-mm.
Wie so bei Richard Ramirez, The Night Stalker. Es wird keinen Zusatz geben,
ja,
mit einem Namen. Es bleibt einfach jetzt für immer Jack the Ripper.
Ja.
Fertig.
Genau so ist es. Aber das war noch lange nicht alles.
Nee, denn wenn wir schon bei Uraltfällen sind, können wir auch gleich noch dabei bleiben. Es geht nämlich um den Zodiac Killer.
Ja.
Auch super spannend.
Total.
Wir erinnern uns, der hatte Ende der 60er wahllos Menschen erschossen in der Bay Area in San Francisco. Und durch seine geheimen Botschaften in Briefen an den San Francisco Chronicle wurde Zodiac ja auch zu einer Art, wie Jack the Ripper, mystischem Wesen.
Mhm.
Ne? Also man konnte es nicht wirklich greifen. Und die Tatsache, dass man immer noch keinen Namen hatte, der eben zu diesem Täter passt, der hat viele Menschen in den Wahnsinn getrieben. Also wenn ich mir da überlege, wie viele Leute da involviert waren, an Ermittlern und an Journalisten, du willst das Rätsel ja irgendwann lösen. Und Rätsel passt bei Zodiac ja auch so gut, weil wir wissen, Zodiac hat im Oktober 1969 nach seiner letzten Tat ja plötzlich aufgehört. Also viele haben spekuliert, was der Grund dafür war, ob er plötzlich verschwunden ist, ob er tot war, ob er vielleicht doch verhaftet wurde und was das überhaupt alles
zu heißen hatte. Ne? Also da haben ja ganz, ganz viele Menschen spekuliert. Und jetzt will eine pensionierte Gruppe aus FBI-Ermittlern, Staatsanwälten und einem TV-Produzenten alles aufgedeckt haben. Also 40 Mann waren da involviert, die anscheinend alle schon mal am Zodiac-Fall gesessen haben. Was ja total logisch ist, dass genau diese Menschen sowas entschlüsseln müssen.
Ja.
Genau. Die Gruppe nennt sich selbst The Case Breakers, also die, die den Fall lösen. Und bei Zodiac soll es sich um den Anstreicher Gary Francis Post handeln, ein früherer Soldat aus dem Ort Groveland. Post seit 2018 im Alter von 80 Jahren gestorben. Ein Abgleich von Fahndungsbildern mit Fotos aus Posts Dunkelkammer habe den Mann überführt, so heißt's. In beiden Fällen seien die bekannten charakteristischen Narben auf der Stirn des mutmaßlichen Serienmörders zu erkennen. Wir erinnern uns, der war relativ markant mit diesem Bürstenhaarschnitt.
Ja, 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 klar.
Und auf Gary Francis Post aufmerksam wurden die Case Breakers nach eigenen, hört sich an wie so eine Band, oder? Heartbreak.
The Case Breakers.
Oder? Man hat sofort so ein Lied im Kopf. Aber Case Breakers wurden auf ihn aufmerksam, angeblich durch eigene Angaben, durch Verwandte von ihm. Also ein Mann hat behauptet, Post habe versucht, ihn mit einem Hammer zu erschlagen, so hieß es. Und am Tag der angeblichen Enthüllung der Zodiac-Identität meldete sich dann zudem noch eine frühere Schwiegertochter des angeblichen Täters und sie hat berichtet, dem San Francisco Chronicle, ich meine, wem sonst, wenn es um Zodiac geht, sie sei von den Drohungen von Post aus Kalifornien geflohen.
Schon krass.
Ja, aber reicht's? Also wird's dir reichen?
Naja, sind zwei Aussagen, ne?
Ja. Eben. Aber die hatten noch mehr. Angeblich wollten sie diese Kryptogramme, diese Anagramme, die er immer geschickt hat, die wollten sie angeblich entziffert haben und den Namen Post draus gelesen haben. Ich bin mir absolut sicher, dass wir den Fall gelöst haben, hat der Casebreakers-Chef damals gegenüber dem Chronicle gesagt. Also ich weiß nicht, wie viel Mediengeilheit dahinter steckt, aber es ist schon ein bisschen komisch, weil, wie wir wissen, wurde ja die letzte Krypto-Nachricht von Zodiac noch gar nicht so lange her entschlüsselt. Da haben wir in unserer Folge auch drüber gesprochen und da hatte man ja die Hoffnung, in dem Text steht drin, wer da war, war aber nicht so. Ne? Es gab kein Wort über die Identität, es gab nur diese Aussage, dass er nicht in die Gaskammer will. Also wenn einen das nochmal interessiert, einfach mal zurück in die Folge gehen. Es ist schon ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, ob sie sich da einfach so reingefuchst haben. Was sie allerdings belegen konnten, war der Mord an einer 18-jährigen Studentin in Riverside. Das ist sehr, sehr, sehr weit weg von San Francisco. Stand früher auch schon immer im Raum, ob er das war oder nicht. Aber die haben sie jetzt tatsächlich belegen können. Wegen der Tatumstände und eines Bekennerschreibens galt 1966 eben diese Tat letztendlich dem Zodiac zuzuschreiben. Also das haben sie belegen können. Also ein weiterer Mord, den die Gruppe bestätigt hat.
Ja, immerhin, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ob die Gruppe denn nun wirklich die Identifizierung von Zodiac zu 100% bestimmt hat, ist nach wie vor umstritten. Also zum Beispiel David Oranchuk, der hat schon einmal ein Anagramm von Zodiac entschlüsselt und der denkt, dass sich die Veränderung der Buchstabenreihenfolge eines Wortes hier, ja, durchaus mal verschieben kann und viel Spielraum für Interpretation lässt. Also man kann schon was finden, wenn man danach gezielt sucht. Und er ist nicht so überzeugt. Also jemand, der schon mal einen Zodiac-Code entschlüsselt hat, glaubt nicht, dass sie Post in diesem Anagramm entdeckt haben.
Vor allem denkst du, dass da der Name halt wirklich.
Na, er wusste ja nicht, was. Zodiac wusste ja nie, wann es geknackt wird. Also wäre das eigentlich ziemlich doof. Der wusste ja nicht, dass es 60 Eben. Jahre dauert, bis es jemand entschlüsseln konnte.
Das ist immer so alt werden manche.
Ja, ja, voll. Mehr. Und deswegen, also es ist auch so, dass das FBI und die Polizei von San Francisco immer noch findet, dass die Indizien viel zu weich sind, um diesen Fall jetzt als geschlossen zu behandeln. Ne? Also es heißt, der Zodiac-Fall bleibt weiterhin offen, auch wenn man in der Vergangenheit so ziemlich überall lesen konnte, dass der Fall gelöst wurde. Also ich weiß auch noch, meine Timeline, die war geflutet. Mir haben 100.000 Leute geschickt, oh, guck mal, Zodiac wurde gelöst. Ja. So kann man das nicht sagen. Es gibt neue Erkenntnisse und es gibt jetzt quasi einen Hauptverdächtigen, der nicht mehr lebt. Also man sieht auch hier, selbst wenn man 100.000 Überschriften liest, dass irgendwas gelöst worden ist. Ich denke, das ist so ein bisschen wie bei Jack the Ripper. Man hätte gerne und man denkt und es könnte sein, aber wirklich belegt ist es nicht. Also von daher bleibt der Mythos Zodiac wahrscheinlich genauso immer noch erhalten. Und wenn man The Zodiac Killer googelt, dann kommt auch mit Sicherheit nicht der Name Post.
Aber ist schon ein sehr beeindruckender Fall.
Total, mhm. Total. Was da alles dahinter steckt.
Ja, ich erinnere mich auch an die Folge, als hätten wir sie gestern aufgenommen. Mhm. Mit diesen ganzen Rätseln und dann immer die Nachrichten, die, du hast davon angesprochen, an die Zeitung geschickt wurden. Verrückt.
Total spannend und ich glaube, das macht es noch immer so ein bisschen spannender, wenn man nicht dahinter blicken kann. Mhm. Bei so Fällen wie Bundy, Gacy etc., Ramirez, da hast du ja quasi den ganzen Fall dargelegt und dann hast du Kindheitserinnerungen, genau. Dann hast du Informationen, was ist denn da schiefgelaufen oder was hätte denn da schieflaufen können, aber hier hast du gar nichts. Mhm. Also das ist so, ja, könnte sein, das hätte von der zeitlichen Abfolge gepasst oder der hat da eine Narbe, aber du hast niemanden, der da sitzt und ein Geständnis abgibt.
Ja.
Und ich glaube, das macht es so spannend.
Ist es.
Ja.
Kommen wir zurück zu einem doch recht aktuellen Fall. Du erinnerst dich bestimmt an unsere Kannibalismus-Folge. Wir haben ja unter anderem mit dem Experten Professor Eck gesprochen. Wir haben auch über Armin Meiwes gesprochen, aber auch über einen brandaktuellen Fall, und zwar den vermeintlichen Kannibalen aus Berlin. Ein 42-jähriger Lehrer aus Berlin-Pankow soll ja sein Opfer vor ungefähr einem Jahr getötet und die Leichenteile gegessen haben. Damals kam ja alles ins Rollen, weil eben Leichenteile gefunden wurden. Bestimmte Körperteile und Stücke, die haben aber gefehlt. Und ein Staatsanwalt, der sagte im Plädoyer, dass er fast davon ausgehe, dass der Angeklagte Penis und Hoden gegessen haben soll. Ja, also allein der Gedanke löst schon wieder Gänsehaut aus. Der Prozess ging dann über 23 Verhandlungstage und der Angeklagte stritt ab, das Opfer gegessen zu haben. Ja, jetzt ist es... Ja.
Anfangs hat er noch geschwiegen und dann hat er ja die komplette Kehrtwende hingelegt. Er hat gesagt, nee, war nicht so.
Nee, ist schon schwer zu glauben, dass Stefan R. ja aktiv in sogenannten Kannibalenforen unterwegs war. Das Ganze auch unter dem schönen Namen Metzgermeister 79. Also das, komm, also du bist doch nicht umsonst in so einem Forum.
Nee, natürlich nicht. Also da haben wir ja auch schon ganz oft drüber gesprochen, gerade in der Kannibalenfolge. Der war schon auf der Suche. Also ich glaube, wenn du da lange genug drin bist, dann lässt sich das nicht mehr so separieren von Fantasie und dann tatsächlicher Umsetzung. Der war auf der Suche nach einem Langschwein. Punkt. Mhm.
Auch da kannst du gerne nochmal in die Folge reinhören. Wir erklären dir ja auch die ganzen Begriffe, weil Bibi ihm gerade Langschwein und so genannt hat. Er hat dann auch in einem Prozess behauptet, mein Sexualpartner starb einfach so. Ich zerstückelte und entsorgte nur die Leiche.
Nur,
ganz genau. Er hat dann auch den Freispruch verlangt, sexuelle Fantasien sind nicht strafbar. Das ist schon...
Ja, es ist halt sehr mit dem Gesetz gespielt, ne? Also,
sehr.
Ja, es ist schon sehr dreist.
Hat ihm aber alles nicht ganz so gut geholfen, denn, nennen wir mal sein Schlachterwerkzeug, das lag noch immer in der Wohnung, ja? Also bereits zum Zeitpunkt unserer damaligen Folge wurde ja auch schon was gefunden. Knochensäge, ein Schlachtermeister-Messerset und die Anleitung des sogenannten Entmannungsrituals, ja? Und als ob das nicht alles schon reichen würde, gab es auch noch eine Kühltruhe mit Menschenblutspuren.
Der hatte doch auch noch eine Schubkarre mit ganz viel Blut dran, ne? Damit hat er den, glaube ich, weggebracht.
Hatte der noch eine Schubkarre?
Hatten wir auch noch mit dabei.
Kann ich jetzt gerade gar nichts zu sagen. Ja. Ist doch schon ein bisschen her. Ja, und jetzt kommen wir zu Michael Zokos, der Chef der Charité Rechtsmedizin. Der hat ebenfalls im Berliner Kannibalenprozess ausgesagt. Und demnach sei Opfer Stefan T., 43 Jahre alt, zu dem Zeitpunkt verblutet. Stefan R., also der mutmaßliche Täter, der hatte zuvor eine andere Version geschildert. Und Michael Zokos kam letztendlich zu dem Schluss... Zitat, wahrscheinliche Todesursache war ein massiver Blutverlust. Das Opfer Stefan T. müsse ausgeblutet sein durch ein großes Gefäß wie Hals- oder Beckenschlagader. Der Torso sei außergewöhnlich blass und blutarm gewesen, also eine Verletzung zu Lebzeiten, ergänzte der Staatsanwalt.
Ja, du kannst nur ausbluten, wenn du noch lebst.
Das Gericht hat dann den 42-jährigen Lehrer Stefan R. am Freitag, den 7. Januar 2022, also noch gar nicht lange her, des Mordes und der Störung der Totenruhe schuldig gesprochen. Er habe gemordet, um Kannibalismusfantasien umzusetzen und damit seinen Geschlechtstrieb zu befriedigen. So heißt es auf jeden Fall im Urteil. Die Richter haben dann außerdem die besondere Schwere der Schuld des Angeklagten festgestellt, was eben auch eine vorzeitige Haftentlassung praktisch ausschließt.
Also ich finde, weil es einfach noch nicht so lange her ist, ne? Und ich habe auch gelesen, er hat wohl, also Stefan R., der Angeklagte, hat beim Schuldspruch auch nur gegrinst und hat dann auch gleich gesagt, dass er wieder in Revision geht. Also du kannst es doch auch nicht erzählen. Also komm, es hat ja damals, ich glaube, wir haben damals in der Kannibalenfolge darüber gesprochen, dass ein Oberschenkelknochen gefunden wurde, wo eben ganz klar ein Stück Fleisch gefehlt hat. Mhm. Und deswegen wurde damals ja schon von Kannibalismus ausgegangen. Dann bist du auf solchen Seiten unterwegs.
Mhm. Hast zu Hause jemanden noch das ganze Zeug?
Ach komm, bitte. Also ja, gut. Aber er ist jetzt weggesperrt.
Ja, gut so.
Ja, ich hoffe, das bleibt so.
Aber wenn dann halt die Leute echt noch da hocken und vor sich hingrinsen, ne?
Na, es gibt halt immer diese Menschen, die denken, sie sind schlauer als das Justizsystem.
Anderen überlegen, ganz klar.
Genau. Schon immer sehr krass, wie man so viel Selbstbewusstsein haben kann, da zu sitzen. Ich weiß nicht, jedem anderen Menschen würde doch der Arsch auf Grundeis gehen und man würde sich denken, ja scheiße, habt ihr mich bekommen? Aber da zu sitzen und zu sagen so, ich habe mir seine Aussage da mal angehört, dass er ihn angeblich auf der Couch schlafen hat lassen und er ging dann in sein Bett und am nächsten Tag war er tot und er wollte ihn noch reanimieren und weil er dann nicht wusste, was er machen sollte, hat er ihn halt zerteilt. Ja, nee, ist klar.
Logo?
Also eine ganz normale Reaktion. Nee, also ich verstehe nicht, wie man, also entweder er glaubt wirklich, was er sagt, also dass er halt in so einer Fantasiewelt lebt, aber schon super dreist.
Sehr.
Das ist schon richtig, richtig krass. Ja. Aber wir haben tatsächlich noch ein Update, last but not least. Und es geht um keinen geringeren als John Wayne Gacy.
Yes.
Pogo der Clown. Wir haben ja auch über ihn schon eine sehr, sehr ausführliche Folge gemacht. Das war der Killer-Clown, der seine Opfer im ganzen Haus und speziell in diesem Kriechkeller da versteckt hat.
Der Mann, warum es die Horror-Clowns überhaupt gibt.
Ja, stimmt. Der hat ganz schön Eindruck bei dir hinterlassen, gell? Da kriegst du die reißt du die Augen immer ganz
aber
los.
Nicht im positiven
nein,
Sinne.
Nein,
um Gottes
so
Willen.
Schocken.
Ja.
Ja, mindestens 32 Morde hat er damals gestanden, aber nur 26 wurden damals identifiziert, das haben wir so ja auch in der Folge benannt. Nun gibt es aber einen weiteren Namen und zwar Francis Wayne Alexander. Er wurde mit Anfang 20 ein Opfer von Gacy, weil er in dessen Nachbarschaft gewohnt hat und seine Überreste fand man eben auch in diesem besagten ekelhaften Kriechkeller, den er ja da noch versucht hat zuzuzementieren.
Der dann vor lauter Schmodder war, ja.
Ja, und sehr spannend finde ich, wie man Francis identifiziert hat, weil das ist wieder schöne neue Welt. Also jahrzehntelang war unklar, wem diese Knochen gehören könnten. Und alles möglich gemacht hat jetzt eine Gruppe von Wissenschaftlern, die das DNA Doe Project oder kurz DDP ins Leben gerufen haben. Und sie helfen unter anderem eben, Identitäten von Mordopfern zu klären. Also dieses typische John Doe, ne? Wenn man nicht weiß, wer war die Person, da hat man nur Knochen und es hilft einfach nichts und man bekommt es nicht raus. Und auf deren Website, also von DDP, heißt es eben, dass ein Labor in Kalifornien habe aus einem Zahn einer Leiche, also aus dem Toten, erfolgreich eine DNA extrahieren können, die dann in Huntsville im Bundesstaat Alabama analysiert worden ist. Genetische Ahnenforscher in Texas wiederum, also es ging einmal durch die ganzen Staaten, hätten dann die Daten abgeglichen und darüber eine Cousine des Toten ausfindig gemacht. Die hat sich anscheinend schon mal mit irgendeiner DNA, und wir erinnern uns, BTK wurde nur so geschnappt, hat sie sich eben schon mal DNA testen lassen. Und so fand man quasi heraus, zu welcher Familie das gehören könnte. Und die Polizei hat dann daraufhin Francis Mutter und seinen Halbbruder um DNA-Proben gebeten. Und ihre DNA habe dann der DNA des Toten so stark geähnelt, dass man quasi zusammen mit den Ermittlungsergebnissen zum Schluss gekommen sei, dass es sich um Alexander handeln musste. Weil er war weg, er ist verschwunden, er galt damals quasi als Ausreißer und es passt eigentlich auch von der Timeline und allem. Aber so kann man quasi die DNA einkreisen, einer Familie zuweisen und dann weitergucken. Finde ich super spannend.
Ist es.
Super spannend. Also ich musste auch mal gucken auf die Seite von diesem DNA Doe Project. Finde ich super interessant, was die da machen und das ist quasi auch über Verwandte, die sich durch irgendwelche anderen Sachen halt bemerkbar machen oder irgendwo auftauchen, dann möglich ist, Täter und Opfer zu identifizieren. Ja. Und wie gesagt, bei BTK war es ja, glaube ich, die Tochter mit dem Abstrich.
War das nicht in der Uni?
Genau, mit dem Abstrich der Gebärmutter. So kamen die drauf, dass es BTK war. Das war die allererste Folge, die wir gemacht hatten. Und nur so haben die dann quasi Dennis Rader stellen können. Und da war es eben der Täter. Und so wurde jetzt quasi das Opfer identifiziert.
Verrückt.
Es ist so spannend. Ich würde super gerne mal über so DNA-Sachen und so sprechen. Mhm. Ich finde das so interessant.
Vielleicht können wir uns da auch mal einen Experten einladen.
Das wäre super cool.
Mhm. Ja, wir haben schon einiges vor für dieses Jahr. Wir haben ja auch schon ein bisschen angeteasert. Mhm. Also gerade auch diese Experten-Talks kommen ja immer sehr gut bei dir an. Da
freuen wir uns.
Darfst du dich auf einiges
freuen. Ich freue mich auch so sehr auf nächste Woche. Weil wir haben ja
Ring!
Was ist dein liebster Horrorfilm? Wir haben ja, also ich war ja in Quarantäne gezwungenermaßen zu Hause, habe aber am Mittwoch zuvor tatsächlich noch Scream im Kino geguckt.
Ein Glück.
Ja. Dann haben wir uns unterhalten und über diese ganzen Regeln und alles, was quasi dahinter steckt in diesem Meta-Universum, dass wir darüber eine Folge machen wollen. Und ich habe die Quarantäne genutzt und habe mir gefühlt 80 Mal Scream 1 bis 4 angeguckt, das alles analysiert. Und deswegen werden wir eine Spezialfolge über Scream machen. Also was steckt dahinter? Missy hat wieder die Side-Facts rausgesucht, die sonst niemand weiß. Also es wird sehr, sehr spannend. Und wir haben sogar ein Gewinnspiel und einen Sponsor nächste Woche.
Ein richtig cooles Gewinnspiel. Da darfst du dich echt auf was Fettes freuen.
Genau. Und das ist dann auch wieder die Wiedergutmachung, dass eine Folge geskippt wurde, würde ich mal sagen.
Das ist doch eine ordentliche Wiedergutmachung, oder?
Finde ich auch.
So, jetzt geht's wieder heim ins Bettchen. Ausruhen.
Mhm. Ne? Stimme schon.
Dir ein schönes Wochenende schon mal.
Bleib gesund.
Oh ja.
Mhm. Ganz wichtig.
Halleluja. Das auf jeden Fall. Und wir hören uns dann wieder nächste Woche Freitag.
Bis dahin. Creepy Trail.
And scary on.
Bye bye.
Ciao.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.